Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke.
Heute Hitzeprävention, Tipps aus der Rettungsstelle. Und dazu grüße ich Sie recht herzlich zu einer neuen Folge von Rezeptfrei, Ihrem Lieblingspodcast rund um Krankenhaus und Gesundheit. Ja, und wir starten mit einer neuen Serie. Und zwar ganz aktuell zu unserem Wetter. Denn es ist Sommer und die Temperaturen sind warm, manchmal sogar sehr warm. Und wir kümmern uns ein wenig um die Hitzeprävention. Was kann ich denn zum Beispiel tun, um der Hitze aus dem Wege zu gehen oder die Symptome zu lindern? Was mache ich, wenn ich einen Hitzschlag habe oder einfach nur einen Sonnenstich, Sonnenbrand etc.? Und wann muss ich denn tatsächlich eine Rettungsstelle aufsuchen oder einen Notarztwagen, Rettungswagen benachrichtigen? Das alles klären wir heute und dafür habe ich natürlich einen Gast. Er ist Oberarzt der zentralen Notaufnahme der DRK Kliniken Berlin Westend. Und sein Name Dr. Med. Kevin Weiß. Also, legen wir los. Herzlich willkommen bei Rezeptfrei und ich freue mich, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben, Herr Dr. Weiß.
Ja, sehr gerne, kein Problem.
Sehr schön. Heute reden wir ja über Hitzeprävention und überhaupt wie ja, in dieser Hitzezeit, wir haben ja Sommer und es ist natürlich sehr warm und Sie arbeiten in der Rettungsstelle. Mhm. Wie sehen denn so Patienten aus, die zu viel Hitze abbekommen haben?
Ja, das kann sehr unterschiedlich sein. Die Symptomatik, die die Patienten präsentieren, die kann sehr breit sein. Mhm. Von ganz leichten Allgemeinsymptomen wie so ein bisschen Kopfschmerzen, Unwohlsein, dass man das Gefühl hat, dass der Kreislauf nicht so richtig mitspielt, bis hin so Übelkeit, Erbrechen, bis hin aber auch zu irgendwie auch schwer lebensbedrohlichen Krankheitsbildern mit einem komatösen Zustand, einer tierischen Körpertemperatur über 40 Grad Celsius und auch einem Mehrorganversagen. Also ist im Prinzip das Spektrum sehr, sehr breit. Mhm. Die meisten Fälle sind nicht wirklich schlimm, muss man sagen. Mhm. Wenn man so an den klassischen Sonnenstich zum Beispiel denkt, der so sehr auf den Kopf
beschränkt ist. Wo man auch so Kopfschmerzen hat, ne?
Und schwindelig. Kopfschmerz, Schwindel, genau. Die haben häufig auch eben Übelkeit und Erbrechen. Mhm. Manchmal auch so Nackenschmerzen, weil das eben so eine Reizung der Hirnhäute dann ist, was dann manchmal schon auch an eine Art Meningitis, also eben eine Hirnhautentzündung, erinnern kann. Okay. Wobei die Leute nicht so furchtbar krank sind, wie bei einer Meningitis. Mhm. Aber so ähnliche Beschwerden sind dann da zu sehen. Mhm. Da muss man meistens auch nicht groß was machen. Und dann gibt es noch so Abstufungen der sogenannten die Hitzeerschöpfung. Das ist dann so schon eine richtige Allgemeinreaktion des Organismus. Da ist die Körpertemperatur meistens noch unter 40 Grad, aber schon erhöht kann die sein. Und da, die haben schon eine Kreislaufschwäche, brauchen ein bisschen Infusion. Die können auch ein sehr breites Spektrum haben mit Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen und im Allgemeinen Unwohlsein. Und dann der Hitzschlag an sich, das ist dann so die Maximalform eigentlich. Da geht es den Leuten wirklich sehr schlecht. Die können auch ausgeprägte neurologische Symptomatik haben, unabhängig von einer ordentlichen Einschränkung ihrer Bewusstseinslage bis hin zur Koordinationsstörung auch. Die haben meistens eben auch eine wirklich sehr hohe Körpertemperatur über 40 Grad, die man auch mit Mitteln gegen Fieber, die man so kennt, Paracetamol oder so, nicht senken kann, was dann meistens auch dann hilfreich sein kann in der Notaufnahme zu sehen, dass das offensichtlich vielleicht nicht unbedingt ein Fieber ist, aufgrund eines Infektes zum Beispiel, sondern eher doch in die Richtung Hitzschlag geht, weil da müssen dann andere Maßnahmen ergriffen werden.
Zum Beispiel, also was machen wir denn, was machen Sie, wenn solche Patienten bei Ihnen da auftauchen?
Ja, also die kriegen natürlich erstmal vernünftige körperliche Untersuchungen, die bekommen alle auch eine Blutentnahme, um natürlich die Organfunktion zu prüfen und zu überwachen. Dann Infusion ist eigentlich immer gut, erstmal.
Okay,
so kann man schon mal, vor allem in der Situation, ist ja auch oft mit einem großen Flüssigkeitsverlust auch durch Schwitzen beziehungsweise überhaupt auch diese Hitzeeinstrahlung dann verbunden. Deswegen ist eine Volumentherapie, also eine Gabe von Flüssigkeit, Vollelektrolytlösung schon mal immer eine ganz gute Sache. Wenn man dann auch den Hinweis auf einen tatsächlichen Hitzschlag hat, macht es dann auch Sinn, kühlende Maßnahmen einzuleiten. Wie gesagt, eine medikamentöse Therapie gibt es dann für diese hohe Körpertemperatur eigentlich nicht.
Aber kühlende Maßnahmen, was passiert denn da? Kriegt da Eiswürfel oder?
Ja, also da kann man im Prinzip sehr ja, einfallsreich werden. Es gibt Sachen, die werden besser toleriert und Sachen, die werden weniger gut toleriert. Prinzipiell besteht die Möglichkeit eines Eisbades tatsächlich.
Ach so, richtig, so eine Badewanne mit.
Ja, könnte man theoretisch überlegen. Das mit dem Eisbad an sich ist manchmal problematisch oder eigentlich nicht ganz praktikabel, weil natürlich, wenn irgendwas sich verschlechtert, sind die Leute, wenn sie in so einer Badewanne liegen, natürlich schlecht erreichbar, ne? Wenn man dann irgendwas machen muss. Mhm. Und wenn es, ich sag mal so, in der Maximalform bis zu einem Herz-Kreislauf-Stillstand kommt, ist es natürlich dann wieder mit Verzögerung verbunden, den Patienten aus der Eisbadewanne da rauszuholen und dann zu reanimieren. Mhm. Ganz, ganz selten. Aber das sind so ein paar pragmatische Aspekte, die man damit beleuchten muss. Ansonsten kann man auch tatsächlich mit regelmäßigen Wechseln dann so kalte Umschläge machen. Mhm. Am besten auch noch irgendwas mit dazu packen, wie ein Ventilator oder so, der kühle Luft die ganze Zeit auf den Patienten bläst, damit man so eine Art wie so eine Konvektionsströmung hat, die dann eben durch das verdunstende Wasser die Oberflächentemperatur, also die Körperoberfläche abkühlt und somit dann auch nach und nach das Körperinnere dann abkühlen lässt. Mhm. Prinzipiell könnte man auch kühle Infusionslösungen probieren. Aber wie gesagt, meistens ist das das, was die Leute am besten noch irgendwie aushalten, dann eben so feuchte Umschläge überall im Prinzip. Vor allem ist es auch wichtig, beim Hitzschlag dann den Nacken und den Kopf vor allem irgendwie zu kühlen, weil da auch häufig so die Hauptsymptomatik dann mit gelegen ist und das hilft den Patienten symptomatisch auch ganz gut. Mhm.
Muss ich denn im ganz schweren Fall auch stationär bleiben?
Ja, ja, klar. Wenn die Leute den richtigen Hitzschlag haben und echt krank sind, dann gehören die auch auf Intensivstationen. Ne? Mhm. Weil die müssen die Organfunktionen, die Vitalparameter, also die Blutdruck, Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung, das muss man dann engmaschig überwachen.
Ja. Okay. Also wenn ich es ganz doll übertreibe, besteht auch Lebensgefahr?
Absolut. Mhm. Ja, also das auf jeden Fall.
Okay. Was muss ich dann machen, um so zu überhitzen, dass ich also Hitzeschäden kriege? Also klar, es ist warm, aber normalerweise weiß man ja, dass man, oder bei Wärme geht man ja auch nicht unbedingt so in die Sonne. Also
ja, das ist richtig. Es gibt so ein paar Patientengruppen oder Bevölkerungsgruppen, die da eher von überhaupt gefährdet sind, so einen Hitzeschaden zu erleiden. So wie es eigentlich bei allen Dingen ist, sind das immer halt die älteren und dauerhaft kranken Menschen, die natürlich auch schon irgendwelche Vorerkrankungen, insbesondere Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes mellitus und sowas mitbringen. Mhm. Die haben ja dummerweise eigentlich für fast alles ein erhöhtes Risiko. Ja. Aber auch Säuglinge und Kleinkinder sind dafür eher anfällig. Auch Schwangere neigen eher dazu, so Hitzeproblematiken zu entwickeln. Und auch Menschen, ganz einfach gedacht, die im Freien arbeiten oder viel Sport dort treiben.
Ne? Okay.
Das ist auch was, was man solchen Leuten dann sicherlich arbeitsmedizinisch immer sagen muss, dass man dann bei heißen Tagen, wenn man da wieder auf den Asphalt da irgendwo verlegt, dass man irgendwie darauf achten muss, präventive Maßnahmen zu ergreifen. Das sind so die Bevölkerungsgruppen, die am ehesten betroffen sind vom erhöhten Risiko.
Man merkt doch eigentlich, ne? Also man merkt ja eigentlich, wenn einem warm ist, oder? Also wie kommt es dann zustande?
Ja, wenn man jetzt an die ganz älteren und sehr vorerkrankten Menschen denkt, die haben ja oft auch dann kognitive Probleme, sowas wie Demenz oder sowas. Die merken das natürlich dann nicht unbedingt oder sind auch nicht gut mobil. Mhm. Dann kommt es ja auch immer darauf an, in was für Unterkünften man ist, beziehungsweise auch in was für Räumlichkeiten man arbeitet und wie da die Hitze, Schutzmaßnahmen überhaupt realisierbar beziehungsweise umgesetzt worden sind. Mhm. Die machen dann natürlich einiges aus und dann kann es natürlich vor allem sicherlich auch bei so Pflegeheimen oder sowas doch auch mal problematisch werden, wenn man jetzt im falschen Zimmer, ganz im obersten Stock liegt und da dann eben mehr oder weniger unbeobachtet einfach die ganze Zeit immer wärmer wird. Zum Beispiel jetzt.
Ja, ja, so. Okay.
Oder natürlich, wenn man jetzt eine Deadline hat und da irgendwie der Vorarbeiter sagt, hier, die Straße muss heute fertig werden, ja, und es gibt keine andere Möglichkeit und dann schuften da alle irgendwie bis zum geht nicht mehr. Klar ist denen warm. Mhm. Aber also das sind sicherlich so Situationen, wo ich mir das vorstellen könnte, dass man trotzdem, man das Gefühl hat, mir ist ganz schön warm, einfach weitermacht oder doch das Risiko hat, dass das dann doch in eine falsche Richtung sich entwickelt.
Ja. Okay. Kann es dann auch sein, dass ich, weiß ich nicht, am See zu lange bin und das vielleicht gar nicht merke, weil ich irgendwie viel im Wasser bin und trotzdem zu viel Sonne auf dem Kopf kriege?
Ja, na klar. Ja. Also das kennt man ja so vielleicht von dem typischen Sonnenstich. Man hat einen tollen Tag im Freibad oder irgendwo gehabt und am Abend geht es einem echt schlecht.
Ja.
Und man rennt die ganze Zeit auf Toilette, weil man sich da irgendwie übergeben muss und fühlt sich insgesamt einfach nicht gut. Mhm. Klar, also das ist natürlich auch unbewusst, kann das natürlich auch passieren.
Mhm. Ja. Okay. Und klar, Kinder, die können ja oft noch gar nicht selber, ne? So Babys haben ja keine Chance, die sind ein bisschen abhängig von ihren Eltern.
Ja.
Was mache ich da? Möglichst nicht in die Sonne legen.
Ja, klar. Die wichtigsten Maßnahmen, die gelten eigentlich für alle gleich. Man muss irgendwie schauen, dass man natürlich die direkte Sonneneinstrahlung an so sehr warmen Tagen sicherlich erstmal vermeidet, eher den Schatten aufsucht, beziehungsweise sogar eher, wenn es wirklich richtig warm ist, dann sich sogar kühle Räume sucht. Die sind meistens ja, also das Innere von Gebäuden ist mitunter ja leichter abzukühlen als draußen.
Ja.
Sodass man da bestenfalls irgendwie auch einen Raum hat in der Wohnung oder im Haus, sofern das denn möglich ist, den man eher immer kühl hält, eben Jalousien runter oder auch Markisen oder sowas, dass eben nicht die ganze Zeit Sonne von draußen reinkommt, dass man einfach einen kühlen Raum hat, in den man rein kann. Oder vielleicht hat man auch mal so einen Luftkühler, sowas wie eine Klimaanlage, die man da auch einstellen kann. Einfach, dass man wenigstens einen Raum hat, in dem man sich irgendwie aufhalten kann, ohne da Gefahr zu laufen, zu überhitzen. Mhm. Das ist schon mal wichtig. Und ansonsten sollte man den Leuten und wie auch den Kindern dann vielleicht so ein kleines bisschen empfehlen, nicht die ganze Zeit so rumzurennen. Also eine starke körperliche Belastung ist ja am Ende auch wiederum ein Risikofaktor, dann bei so einer Hitze eben auch selber zu überhitzen. Das sollte man eher vermeiden. Leichte Kost ist auch sowas, was man den Leuten empfehlen kann. Mhm. Also so fettige, sehr salzige Kost, das entzieht dem Körper auch mitunter.
Also kein Eisbein oder sowas?
Nee, es ist an so einem Tag dann meistens nicht so gut. da sind dann eher doch leichtere Mahlzeiten von Vorteil. Und das Allerwichtigste ist natürlich, dass man ausreichend viel trinkt. Ne? Also man schwitzt ja viel und das kann man natürlich schwer beziffern, wie viel man an Flüssigkeit da verliert. Aber die Flüssigkeitsaufnahme ist sicherlich mit Abstand das Wichtigste.
Reicht denn, wenn ich da Wasser trinke? Oder man sagt ja immer, man soll irgendwie so isotonisch trinken, aber oder reicht einfach Wasser
auch? Ja, also normales Mineralwasser, das, was einem schmeckt. Man kann auch so Kräutertees machen, die man abkühlen lässt. Auch so Saftschorlen und so sind mitunter ganz gut. Aber ansonsten, also wenn man so das normale Leitungswasser oder vor allem auch so gekauftes Mineralwasser nimmt, in der Regel sind da genug Elektrolyte drin. Da muss man jetzt nicht irgendwie das teure isotonische Zeug dann aus der Sportabteilung unbedingt immer holen.
Nur wenn ich Marathon laufen möchte.
Ja, den sollte man ja bestenfalls nicht bei 40 Grad laufen. Ja. Aber gut,
ja. Okay, wenn es mir nun wirklich dann schlecht geht, so, also ne, mir ist halt übel, ich habe Kopfschmerzen oder so. A, was kann ich selber tun? Und B, wann ist es denn doch gut, einen Arzt aufzusuchen?
Also zum Arzt würde ich auf jeden Fall gehen, wenn man, also die Temperatur kann man in so einer Situation ja mal messen. Fieberthermometer haben ja doch die meisten Leute zu Hause.
Ja,
wenn man dort eine signifikante Erhöhung der Körpertemperatur feststellt, insbesondere was so Richtung 40 oder über 40 Grad geht, da gehört man auf jeden Fall mal in die Notaufnahme. Das sollte man auf jeden Fall tun.
Mhm.
Wenn die Allgemeinsymptomatik nicht so ausgeprägt ist und man halt Übelkeit hat und merkt, hin und wieder muss ich mich übergeben. Aber ansonsten geht's eigentlich und Temperatur ist in Ordnung, dann kann man das sicherlich erstmal zu Hause probieren mit Mitteln gegen Übelkeit, was man auch aus der Apotheke bekommt.
Mhm.
Da versucht trotzdem noch viel zu trinken, sich selber eben auch kühlen Raum suchen, ein bisschen ausruhen, vor allem dann eben auch Nacken und Stirn schön kühlen, immer wieder regelmäßig feuchte Umschläge drauf.
Mhm.
Das kann einem dann schon Krankenhausvorstellung ersparen.
Mhm.
Oder wenn man natürlich jetzt, sagen wir mal, wir sind mit den Angehörigen unterwegs oder wir sind nicht alleine zu Hause und der Gegenüber, dem es nicht so gut geht, da fällt auf irgendwie, der wird total schläfrig oder ist ganz anders als sonst oder bewegt sich komisch, dann bitte auch nicht zögern und natürlich in die Notaufnahme kommen, ist natürlich vollkommen klar. Und wenn die Symptomatik auch lang anhält und jetzt nach einer Nacht nicht unbedingt weg ist, wäre es auch sinnvoll, dass man vielleicht einmal gucken lässt.
Mhm. Notfalls auch einen Rettungswagen rufen?
Ja, klar.
Ja.
Ja, also insbesondere, wenn die Leute irgendwie kaum erweckbar sind oder selbst also von der Bewusstseinslage verändert sind oder auch wesensverändert in so einer Art und Weise, da muss man die nicht ins eigene Auto packen in der Aufregung, sondern dann lieber die 112 rufen. Dann kann sogar in der Regel schon mal gleich begonnen werden. Dann kriegen die schon Zugang und Infusion, bis sie dann in der Notaufnahme sind. Umso schneller kann man also auch mit der Therapie schon beginnen. Genau, also das bitte im Zweifel natürlich auch über die 112, klar.
Mhm. Okay, ich glaube, dann habe ich einen guten Überblick. Oder haben wir irgendwas Wichtiges vergessen, meinen Sie, zu dem Thema?
Ich glaube nicht.
Ich würde auch sagen, ich weiß Bescheid und allein dadurch ist mir jetzt schon ein bisschen kühler.
Ja, das ist schon mal gut.
Danke ich Ihnen, Herr Dr. Weiß, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben.
Sehr gerne, immer wieder gerne.
Tschüss.
Danke, dass Sie wieder dabei waren. Das war der Podcast Rezeptfrei der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.rezeptfrei.de. www.drk-kliniken-berlin.de. Abonnieren Sie gerne diesen Podcast. Rezeptfrei erscheint alle 2 Wochen neu.